Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Podcast, Bernhard Karlhammer, virtuell heute im Gründwerkstudio vom Startup Kompass. Und es wird gehen um seine Story als Gründer, was er alles gemacht hat, bis er da gelandet ist, wo er jetzt gerade ist, nämlich bei dem Storytelling. Aber dass ihn das Storytelling eigentlich auch die ganze Zeit begleitet hat, seine tollen Tipps zum Thema Story Mindset und auf was man achten sollte als Gründer, wenn man mit Storytelling startet, die hört ihr heute in der heutigen Folge. Und ich freue mich schon drauf, jetzt auf den Podcast mit Bernie. Herzlich willkommen.
Schön, dass ich da sein darf.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Was war dein erster Job und was hast du da gelernt?
Wow, mein erster Job ist echt schon lange her. Mein erster Job war eine Ausbildung zum Automobilkaufmann, also der erste richtige Job. Ich habe davor schon sehr früh so mit meiner, ich würde es jetzt mal sagen, unternehmerischen Reise angefangen, weil ich durch die Nachbarschaft gelaufen bin und Altpapier und Altglas eingesammelt habe gegen eine Endgebühr bei meinen Nachbarn. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich habe als kleiner Pimp da wirklich irgendwie 20, 30 Mark die Woche verdient, was halt krass war. Also es war echt viel Geld für mich. Für meine Mutter auch, die musste mir dann kein Taschengeld geben. Also ich habe mich relativ früh selbst drum gekümmert, Geld zu verdienen. Aber so der erste richtige Job war dann tatsächlich in einem Baumarkt, in der Gartenabteilung, habe ich hier schön Pflanzen gegossen. Aber dann kam die Ausbildung, so mit, ich glaube, 17. Und ich habe bei BMW gearbeitet als Automobilkaufmann. Ich habe quasi das Verkaufen gelernt mit dem Luxusgut Autos und bei BMW. Was echt eine coole Zeit war, weil so als junger Kerl dachte man sich, hey, cool, was mache ich? Ach, Autos verkaufen, okay, kann ich.
Super. Dann bist du aber nochmal in eine ganz andere Richtung gegangen, nämlich zum Fernsehen. Wie kam denn das?
Genau, das war ein ziemlich verrückter Weg, weil du musst dir vorstellen, Silke, ich habe nicht sofort das Abitur gemacht. Ich bin den zweiten Bildungsweg gegangen. Bedeutet, ich hatte erst eine mittlere Reife, habe dann die Ausbildung gemacht, weil ich erstmal so reinschnuppern wollte. Habe dann aber gemerkt, ach, das ist noch nicht das Ende. Also ich hätte dann noch wahnsinnig tolle Sachen machen können. Also im Verkauf, da kam gerade Mini raus bei BMW. Also bekannte Alte von mir, die haben da echt gutes Geld verdient. Aber ich habe gemerkt, meine Reise ist noch nicht zu Ende. Dann habe ich das Abitur nachgeholt und dann nach dem Abitur habe ich studiert, und zwar Sportmanagement, Sport- und Eventmanagement. Und über den Umweg, der erst nach Malta geführt hat. Ich habe dann erst auf Malta gearbeitet, sehr exotisch im iGaming-Bereich, also Online-Poker, Sportwetten, Online-Casino, also mit vielen crazy people da zusammengearbeitet und bin dann aber beim deutschen Sportfernsehen gelandet, über einen Umweg, weil damals, es sind immer diese Umwege, gell, die so crazy sind, aber manchmal muss man es dann auch einfach zulassen. Mein damaliger Buddy, der Urs, Shoutout an dich, Urs, solltest du das hören hier, der hat mich letzte Woche auch erst besucht hier aus Malta, der ist immer noch auf Malta. Alter Skateboard-Buddy von mir. Und der hatte so einen Lift gebraucht vom Flughafen, weil ich gerade in Deutschland war und ich musste meine Bachelorarbeit abgeben. Und mein Plan war eigentlich wieder zurückzugehen nach Malta und eben da zu arbeiten. Das hat mir mega Spaß gemacht. Cooles Umfeld. Damals schon wirklich super digital. Das war halt 2005, 2006. Und das war dann für mich so, okay, ich gebe die Bachelorarbeit ab und dann düse ich wieder ab. Aber dann meinte Urs, ey, hol mich doch mal bitte kurz hier vom Flughafen ab. Klar, mache ich. Ich müsste noch kurz bei meinem Bruder vorbeifahren. Und meinte ich, ja klar, können wir machen. Der arbeitet beim deutschen Sportfernsehen. Meinte ich, okay, klar. Ja, komm mit rein. Steigen wir in den Aufzug ein, Penthouse. Und ich so, was macht denn dein Bruder hier? Und du musst wissen, davor habe ich schon ein Jahr mit dem Uwe ist mein heutiger Buddy, mit dem Urs zusammengelebt. Er hat mir nie was davon erzählt. Ja, der ist hier Geschäftsführer. Und das war Oliver Reichert damals, heutiger CEO von Birkenstock, hat Birkenstock auch an die Börse gebracht. Und dann saß ich da eben bei Olli Reichert im Büro und dann hat das irgendwie gematcht und dann meinte auch Olli zu mir, hey du Bernie, wie schaut's denn aus, willst du für mich arbeiten? Und ich so, warum nicht? Und so ging es dann los. Und dann hatte ich so das ein oder andere Vorstellungsgespräch noch, auch mit dem Management-Team, weil das war dann wirklich in der Geschäftsführung. Also mein erster Job war dann tatsächlich als jüngstes Mitglied in der Geschäftsführung vom deutschen Sportfernsehen, dass ich mich um strategische Digitalprojekte kümmere. Und so bin ich da gelandet.
Aber das hört sich ja auch schon total nach dem Grundstein für das an, was du jetzt eigentlich tust. Ja, Wahnsinn, aber was schon für eine Reise. Und da geht's ja noch viel weiter danach. Hat es dich aber doch nochmal in die eigene Gründung gezogen. Dann hast du doch nochmal was mit Friseuren und Kosmetikstudios versucht.
Ja, tatsächlich. Das war dann so meine erste Digitalreise, weil du musst dir vorstellen, ich habe beim DSF halt hauptsächlich digitale Projekte betreut und auch gemacht. Also ich habe die komplette Social Media Abteilung damals aufgebaut, von null auf. Habe Social Media auch zum DSF gebracht, als damals 2008 Facebook nach Deutschland kam. Habe ich quasi mit einem kleinen Team Facebook integriert in den Sender. War noch eins der ersten Medienhäuser, die eine Fanpage hatten mit dem DSF Doppelpass. Und das war natürlich nicht so easy, so Fernsehmenschen zu verklickern. Ey, schaut mal, Facebook, wir machen jetzt hier Community und Social Media. Es war also, hey, sorry, wir machen Fernsehen, wir haben Millionen Reichweite, was willst du hier mit, was ist das, Facebook? Ach komm, später war es halt dann, ein, zwei Jahre später, für Millionen an Wizards zuständig, diese Plattform, also wirklich war ein großer Treiber für den ganzen Online-Auftritt, sport1.de damals. Es gab dann Rebranding, wo DSF und sport1 zusammengeführt wurde, den habe ich auch mitbegleiten dürfen, was auch echt cool war. Aber im Endeffekt habe ich da schon beim DSF Sport1 intern meine ersten Gründungen gemacht, weil ich halt sehr viel mit jungen Gründern auch zu tun hatte, weil ich auch das Thema Media for Equity und Media for Revenue mitbetreut habe. Damals halt, also Unternehmensanteile gegen Media quasi beim Fernsehen, war ein sehr beliebtes Modell und habe da halt ganz viel mit jungen Gründern zu tun gehabt und Gründerinnen. Dachte mir halt irgendwann so, hey, warte mal, denn die das alle können, die sind nicht viel anders als ich, dann kann ich das doch auch, oder? Und so gab es dann die erste Gründung quasi innerhalb des DSFs, was inoffiziell war, mit einem damaligen Arbeitskollegen, mit dem Stefan. Und wir haben unser allererstes Produkt auf den Markt gebracht, den Gyro Ball. Das war eine Schüssel für Kinder, mit der Kinder nichts verschütten konnten. Es hatte so eine kardanische Aufhängung wie die Herdplatten im Boot, weißt du, die immer so mitschwingen. Und das Produkt haben wir aus den USA importiert, hatten dann die Vertriebsrechte für Deutschland, Österreich, Schweiz und Japan. Keine Ahnung, wie wir dann zu Japan gekommen sind, aber wir hatten sie. Und das war dann so mein erster Touchpoint mit einer eigenen Gründung, auch mit einer eigenen echten Firma. Und das hat echt gut funktioniert. Wir haben hauptsächlich B2B-Vertrieb gemacht, aber sind dann auch in unsere Grenzen einfach gestoßen, weil das klar war, wir hätten eine größere Finanzierungsrunde gebraucht und es war nicht einheitlich. Weißt du, der eine wollte das, der andere wollte das und dann haben wir das Baby auch begraben. Aber kurze Zeit später kam dann, genau wie du es gerade erwähnt hast, Stylester in meinen Kopf. Und zwar bin ich umgezogen damals in München von Schwabing ins Glockenbach. Und habe halt einen neuen Friseur gesucht. Also, und dachte mir halt so, als ich 2010, 2011 da bei Google gesucht habe und natürlich fündig wurde, dachte ich mir, aber warte mal, da ist ja voll der Bruch jetzt da. Ich kann zwar online danach suchen, muss aber trotzdem zum Telefonhörer greifen. Macht keinen Sinn. Gibt es da nicht eine digitale Lösung? Gab es damals noch nicht in Deutschland. Es gab Style Seed in den USA, was dann noch das Vorbild von Stylester war. Und so ging es dann los. Also komplett auch mit eigenem Geld finanziert, also alles selbst gemacht, auch die Wireframes, also wirklich alles. Hatte dann einen Entwickler, den ich privat auch erstmal bezahlt habe, den Boris, ein super Typ, der mir da geholfen hat. Und das Ganze habe ich dann noch 1,5 Jahre gemacht, auch noch mit einem Business Angel zusammen. Aber es war relativ schwierig, musst du dir vorstellen, weil die Zielgruppe eigentlich Handwerker sind. Also Friseure, Nagelstudios, Massagesalons, also all das sind eigentlich Handwerksbetriebe. Und denen zu der damaligen Zeit halt zu verklickern, hey, ihr braucht jetzt eine Software für eure Online-Buchungen, das war relativ schwer. Also ich habe es geschafft als Gründer und bin dann natürlich erst wirklich, wie man es halt kennt, ich bin in den Salon rein und bin erst rausgegangen, wenn sie mich entweder wirklich rausgeschmissen haben oder unterschrieben haben. Und das konnte ich halt machen als Gründer, aber als wir es dann skalieren wollten, wir hatten dann auch ein Vertriebsteam, aber die haben es dann leider nicht geschafft, in einer skalierten Art und Weise das Ganze dann auf den Markt zu bringen. Es war viel, das irgendwie da zusammengekommen ist. Timing hat nicht ganz gepasst und ein paar andere Faktoren noch. Wir hätten dann nochmal eine Finanzierungsrunde aufnehmen müssen, um halt diese Education zu machen. So, hey, ihr braucht jetzt eben Digitalbuchungen, weil heute ganz normal, früher halt noch schwieriger. Aber das war dann auch der Grund für uns, warum wir gesagt haben, hey, wir wollen jetzt nicht diesen Erziehungsaufwand leisten. Das kann jemand anders machen. Wir gehen einen anderen Weg. Der Online-Buchungsmarkt hat uns schon super Spaß gemacht. Ich habe da noch schon ein kleines Team versammelt. Echt super Leute. Und da kam es dann zur nächsten Gründung und auf die wirst du wahrscheinlich auch gleich eingehen.
Genau, das wäre dann Kinoheld. Gell? Da habt ihr dann für Kinos genau diese Buchungsplattform gemacht. Und das genau. War dann deutlich erfolgreicher.
Ja, weil du musst dir vorstellen, die Kinobetriebe, die haben schon sehr digital gedacht. Das waren natürlich auch Techniker. Das waren jetzt eben nicht nur Handwerker, das waren Techniker, weil die mussten ja den kompletten Kinobetrieb wuppen. Sprich, die haben ja komplett mit den Projektoren zu tun, mit ihren Kassensystemen. Die waren da schon voll drin. Die hatten ja auch das Thema Online-Reservierungen von Kinotickets. Und so kamen wir dann natürlich auch auf die Idee. Also die Idee war ja damals schon, okay, Online-Buchungen, für die Zielgruppe Friseure. Cool, macht Spaß, aber B2B noch nicht so gut funktioniert. Wo können wir es hintragen, wo wir auch eine eigene Connection haben und hatten? Und das war halt der Kinobereich. Also auch vom Fernsehen kommt natürlich, war das halt viel näher dran an uns und an mir erstmal natürlich, weil ich auch da die treibende Kraft war hinter Kinoheld um halt das Team zu versammeln und halt auch der Ideengeber damals war. Und dann aber hatten wir ein wahnsinnig geiles Team, auch schon teilweise von Stylestar. Ein paar neue sind noch dazugekommen. Und ohne die Jungs wäre das alles gar nicht möglich gewesen, weil ich konnte ja nicht coden. Ich wusste natürlich, wie man Entwickler anleitet, aber ich konnte keinen eigenen Code schreiben. Ich hatte meine Vorzüge so, auch durch meine bisherige Reise. Aber natürlich kannst du sowas nur im Team gewerkstelligen. Das ist alleine schier unmöglich, weil das natürlich auch im Markt war und auch ist. Die wollten natürlich auch nicht, dass da jetzt so ein junger, kleiner Player daherkommt und was vom Kuchen auf einmal wegnimmt, der eigentlich schon klar verteilt war. Aber so kamen wir dann ins Spiel, haben dann die Firma aufgebaut, alles auch erstmal Eigenkapital finanziert, hatten keinen externen Investor drin und sind dann an Markt, konnten dann, weil wir uns echt, wir haben gekämpft. Wir haben auch echt harte Kämpfe, die wir kämpfen mussten, also die teilweise auch kurz vor dem Aus standen, so, also die waren so hart mit der Branche, die uns fast auch gekillt hätten, aber wir sind da echt durchmarschiert und am Ende sind wir dann innerhalb von 2 Jahren deutsche Marktführer geworden, haben alle anderen überholt, weil wir ein sehr innovatives System auch hatten. Also wirklich in 4 Schritten zum Kinoticket. Also wirklich, du wählst den Tag aus, du hast den Saal, wählst dein Ticket aus, davor halt das Kino hat es als Wireframe implementiert, dann der Checkout mit PayPal oder sonstigen Zahlungsdienstleistern und dein Ticket war gekauft. Der schnellste User damals, und das war für uns halt geil, der kam von Google, hatte noch nie was mit der Seite zu tun und war, glaube ich, in 42 Sekunden durch mit der Buchung. Und das war auch der Ansatz, so schnell und einfach buchen zu lassen, wie es nur geht. Na, und dann haben wir das Projekt halt in 2 Jahren zum deutschen Marktführer aufgebaut. Und ein Hack, der wirklich super wichtig war für uns, weißt du, wir hatten dann die Herausforderung, jetzt hatten wir eine Plattform. Ähnlich wie damals halt Plattformen, die man so kennt aus dem Booking-Bereich. Aber da musst du auch erstmal Traffic generieren. Und wie wir heute alle wissen, jeder, der ein Digitalprojekt hat, Traffic ist einfach verdammt teuer. Sobald du ihn einkaufen musst, auch contentseitig, der Content muss erstmal produziert werden, der muss greifen. Also das Problem war im Endeffekt, Traffic zu generieren für die Seite und haben dann einfach gesehen, die Klickkosten bzw. die Leadkosten, die waren so hoch, wir hätten sehr oft den Kunden gebraucht, dass er einen Rebuy macht, also halt mehrere Tickets kauft, damit er profitabel ist. Und so kam mir eines Abends, als wir in Berlin waren, bei einem Arthouse-Kino, die Idee, dass wir doch Kinoheld als Wireframe-Option anbieten, quasi ein Shop-in-Shop-System, dass du als Website-Betreiber dir das ganze System in deiner CI, in deiner Farbe auf die Seite packen kannst, um den User das perfekte Buchungserlebnis nicht über eine andere Plattform, sondern über deine eigene Website zu machen. Und das war der absolute Game-Changer dann, weil wir natürlich unsere Systeme auf den Kino-Webseiten implementieren konnten, sehr tief in der DNA des Kinos drin waren. Kino war ja auch komplett umsonst, musst du dir vorstellen. Es hat dem Kinobetreiber keinen Cent gekostet. Wir sind sogar noch einen Schritt weiter gegangen, um einen hohen Login-Effekt zu haben, dass wir eben die Scanner for free anbieten, die hunderte von Euro gekostet haben, die ganze Infrastruktur, also alles war da dabei. Deswegen war am Ende dann das Verkaufsargument ganz klar. Also Kinoheld ist für dich umsonst. Du hast das absolut tolle Erlebnis für deine User, für deine Kunden und wir kriegen 10% Vorverkaufsgebühr.
Ja, das ist stark, dass das in dem Geschäftsmodell sogar noch drin war, dass ihr das den Kinos umsonst anbieten konntet.
Ja, und eins noch, das ist mir letztens das im Gespräch mit dir und auch der Sabrina, die hat mir das nämlich erzählt. Der Patrick ist ja bei euch und der war ja einer unserer Mitgründer damals von Kinoheld. Also hey Patrick, wenn du das hörst, Shoutout an dich, wir hatten eine geile Zeit. Vor allem, wenn ich dran denke, Silke, du musst dir vorstellen, wir wären fast in einer Reality-Show gelandet, Patrick und ich vor allem, das damals so ein bisschen an Berlin Tag und Nacht orientiert war. Munich Upper Class hieß das Ganze. Wir zwei waren die jungen Gründer, die jungen Wilden, Patrick und ich, die da Kinoheld hochgezogen haben. Wäre geil gewesen, wenn es über den Piloten hinausgegangen wäre, ist es leider nie. Aber es wäre für uns halt die perfekte Marketing Bühne gewesen, weißt du, weil wir konnten voll über Kinoheld sprechen, alles machen und da musste ich letztens wieder dran denken, wie lustig das war, Patrick und ich hier im Fernsehen als junge Gründer, junge Wilde in dieser Soap. Oh Mann,
ja,
also, wir hatten eine coole Zeit.
Ja, ich merke schon, also das war schon echt sehr besonders. Diese Customer Journey, das hat dich auch wirklich begleitet, ne? Also dass man für den Kunden das optimale Erlebnis schaffen muss, damit es dann wirklich funktioniert. Und das ist ja auch eins eurer Themen jetzt bei Geschichten, die verkaufen, was du mit Uwe von Grafenstein zusammen machst. Und ich muss da auch sagen, du hast uns hier im Gründwerk tatsächlich schon lange begleitet, schon von Beginn an, obwohl du noch nicht hier warst. Aber ich habe so häufig euch zitiert, wenn ich hier mit meinen Kollegen gesprochen habe im Gründerzentrum, dass ich schon das Gefühl habe, ihr wart von Anfang an dabei, weil ich habe bei euch genau diese Ausbildung gemacht, Geschichten, die verkaufen, und hatte damals damals noch null Ahnung überhaupt von Marketing, wusste nur einfach, Storytelling ist key, also das muss ich irgendwie wissen und habe deshalb diese Weiterbildung bei euch gebucht und bin dann natürlich mit ganz anderen Themen noch in Berührung gekommen, wo ich mich erstmal weiterbilden musste, aber das war wirklich so, dass das so nachwirkt, auch jetzt immer noch, ich weiß gar nicht, wann ich das gemacht habe bei euch, 22, 21, glaube ich, oder ja, 21, glaube ich.
Ende 21, glaube ich, war es.
Ja, und dann, und wie gesagt, es begleitet mich tagtäglich. Ich zitiere euch noch ganz häufig und erkläre auch, wie ihr manche Dinge aufgesetzt habt und wie cool das funktioniert bei euch. Deshalb musst du jetzt ein bisschen was von Geschichten, die verkaufen, erzählen.
Das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die euren Podcast hören, für die ist es super wertvoll, weil genauso wie sich bei dir dieses Story-Mindset eingebrannt hat, so sollte es sich auch bei Menschen, die halt jetzt gerade ein Unternehmen starten, ein Startup haben, auch einbrennen, weil das wirklich die Superpower ist, die man am Ende des Tages haben sollte, wenn man jetzt nicht die riesen Budgets hat für andere Marketingmaßnahmen. Weil das ist halt immer am Anfang so. Am Anfang musst du halt bootstrapped erstmal arbeiten und schauen, dass die Kanäle funktionieren, dass du da einfach einen profitablen Kanal hast für dich, wo du Kunden generierst, User generierst. Deswegen ist das Thema Storytelling auch so dermaßen wichtig. Ich hole mal ganz kurz aus, damit ihr die Storyline auch von Geschichten, die verkaufen kennt. Also wir haben dann Kinoheld 2018 an CTS Eventim verkauft, an den zweitgrößten Tickethändler der Welt. War dann noch eine Zeit lang solo unterwegs. Ich habe für BCG gearbeitet, für BCG DV, also Digital Ventures in Berlin. Die haben so, müsst ihr euch vorstellen, das ist von BCG so eine Subdivision, die sich um so boutiqueartig darum kümmern, mit großen Konzernen innerhalb des Konzerns Startups zu launchen, neue Geschäftsmodelle zu erkunden. Und da war ich der Berater, was verrückt war, aber war ich für vor allem so Automobilindustrie und so, weil ich da halt Erfahrung hatte mit dem ganzen Business Development Knowledge am Ende. Und 2019 bin ich dann Uwe von Grafenstein über den Weg gelaufen, meinen heutigen Geschäftspartner und Buddy bei Geschichten, die verkaufen. Und wir haben uns kennengelernt über Content tatsächlich, über unsere Podcasts damals. Mein damaliger Podcast war ja Startup Hacks. Das Buch steht ja auch bei euch, was ich total cool finde. Da hat sich der Podcast dann, wurde noch geupcycled zu einem Buch sozusagen. Und Uwe hatte damals den Podcast Hashtag Happylist und ein befreundeter Unternehmer, den ich vor kurzem erst auf Bali getroffen habe, der Philipp, Shoutout an dich Philipp, der hat uns zusammengebracht, weil er gesagt hat, hey Uwe, ich glaube, du musst mal deinen Zwillingsbruder treffen. Und zu mir das Gleiche, wir kannten uns nicht, aber wir hatten eine sehr ähnliche Reise. Beide aus dem TV-Business kommend. Ich eben senderseitig, Uwe produktionsseitig. Hatte eine der Top 5 Produktionsagenturen, hat für Netflix produziert, Deutschen Fernsehpreis gewonnen, Grimme-Preis gewonnen, also wirklich tolle Sachen gemacht. Hatte eben einen eigenen Podcast. Er war längere Zeit in L.A., ich war längere Zeit in Südafrika, also nach unser beider Exit sozusagen, hatten beide Familie und Kinder und dann haben wir uns am Viktualienmarkt auf einen Espresso getroffen. Hier am Kaffeestand am Viktualienmarkt, wo es übrigens einfach einen verdammt guten Espresso gibt. Und da sind wir dann drauf gekommen, hey, das ist so ein Match zwischen uns, aber zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht so genau, was machen wir draus. An dem Tag ist mein Buch rausgekommen, was mega war, im Hugendubel. Und das war so geil, weil wir sind beim Hugendubel vorbei und dann meinte ich so zum Uwe, ja, voll geil, heute ist mein Buch rausgekommen, total krass, ich kann es gar nicht glauben, das gibt's hier drin. Er so, geil, hol ich mir. Ist er da reinmarschiert und das war dann auch so der Connection Holder, weil dann hatte das Buch gesehen, auch so, was ich halt damit Startup Hacks gemacht habe. Und dann haben wir uns nach ein paar Wochen wieder getroffen und dann stand fest, wir machen was zusammen. Und die Grundlage sollte das sein, was uns schon ewig begleitet hat, eben das Thema Storytelling, eben vom Fernsehen kommt, von der Produktionsseite kommt, also wie du gute Geschichten erzählst am Ende und das Thema Content, Inhalterstellung, damals schon durch unsere Podcasts, eben wie du mit Content, der mit sehr gutem Storytelling aufgeladen ist, eben deine Kunden erreichst, deine Positionierung nach draußen bringst, Reichweite aufbaust, Sichtbarkeit aufbaust in deinem Zielmarkt. Das war die Idee damals für Geschichten, die verkaufen und so ist Geschichten, die verkaufen, dann ins Leben gerufen worden, weil damals haben das natürlich schon einige Player gemacht, meistens die großen Brands, die wussten es schon ganz genau, auch die ganzen Media-Brands natürlich, die TV-Sender, aber die Selbstständigen, die Freelancer, die Mittelständler, die kleineren Unternehmen, die hatten diese Superpower noch nicht. Die haben noch nicht in Geschichten gedacht. Die haben immer zu sehr in Spezifikationen, in Bullet Points und ich muss hier alle Informationen reinpacken und die Emotion bleibt draußen, aber die Emotion ist ja genau das am Ende, was dich dann verleitet oder halt zum Kaufen bringt. Der Kopf macht nur noch einen Haken dran. Der Bauch und das Herz sagt, ey, go, das will ich machen. Und da wollen wir hin und dafür ist Storytelling genau der richtige Ansatz.
Ist das eigentlich etwas, was wir typisch deutsch auch haben, dass wir immer gerne die Fakten erzählen und wie du ja mal sagst, so Fact tells, Story sells. Also ist das etwas, was wir uns einfach noch abschauen müssen? Ich glaube, im Ausland ist das schon mehr verbreitet, dass auch dass jeder das mehr macht mit dem Storytelling an sich.
Ja, ich glaube, das ist gar nicht so auf uns Deutsche bezogen. Das ist eher dann, wenn dann auf Branchen auch bezogen. Weißt du, weil du hast natürlich Branchen, die sehr blau ticken, also jetzt technologische Branchen, IT-Branche, die denken halt sehr viel in Zahlen, Daten und Fakten und nutzen halt die Emotionen eigentlich fast gar nicht. Und das ist halt eigentlich dann der Gamechanger meistens genau in diesen Bereichen. Klar, es gibt Länder, die sind uns da voraus, die haben das auch schon längst adaptiert. Ich meine, die USA und andere Länder, klar, die machen das auch schon seit längerer Zeit so. Für die ist das auch klar. Da gibt es auch ganz große, großartige Player, also großartige Dozenten, die das auch schon viel länger teachen als wir am Ende des Tages, die uns natürlich auch inspiriert haben auf unseren Weg. Aber am Ende können wir uns immer vom Ausland oder von anderen Mit- und Wettbewerbern was abschauen. Weißt du, was machen die? Das habe ich heute erst zu meiner Frau gesagt. Das ist ja nicht klauen oder so. Das ist ja eine Inspiration. Weißt du, du holst dir ja immer, wenn du draußen unterwegs bist, Inspiration ab. Es gilt dann, diese Inspiration neu zu verpacken, so zu verpacken, dass es auf dich zugeschnitten ist, dass es für dein Thema passt, für deine Zielgruppe passt und diesen Impuls aufzunehmen, um was Neues draus zu entwickeln.
Was ist denn dein ganz persönlicher Tipp? Was ist denn der wichtigste Tipp im Business Storytelling? Was muss man da beachten?
Der wichtigste Tipp ist, so wie du das Thema Storytelling jetzt bei deinen Kollegen reinträgst, ist dieses Thema Story Mindset, in Geschichten zu denken. Egal, ob du einen Social Media Post machst, einen LinkedIn Post, ob du einen Newsletter schreibst, ob du On-Site Storytelling auf deiner Website machst, egal was, denke in Geschichten. Und der einfachste Hack, mit dem du arbeiten kannst, ist mit der 4-Schritte-Storytelling-Formel. Super easy zum Adaptieren. Ein Protagonist mit einem klaren Ziel muss ein Hindernis überwinden oder sich verändern, um sein Ziel zu erreichen. Das ist die abgekürzte Heldenreise. Die sollte sich jeder merken. Mit der kannst du super arbeiten und du wirst sofort merken, schau dir mal alte Social Media Posts von dir an. Wie haben die funktioniert? Wie war die Reichweite etc.? Und jetzt mach mal bitte einen auf LinkedIn mit der 4-Schritte-Storytelling-Formel und du wirst sofort den Impact sehen.
Wie wichtig ist denn bei diesem Storytelling Authentizität? Und wie kann man die in die Praxis umsetzen?
Das Allerwichtigste, authentisch zu bleiben, das ist eigentlich der ausschlaggebende Faktor dafür. Bei vielen geistert in den Köpfen immer noch rum, Storytelling, das ist so wischiwaschi und irgendwie erzählt man da so weirde Geschichten von irgendwas, so komische Storylines, die am Ende nur irgendwie klicken sollen. Das ist der komplett falsche Ansatz und das ist auch nicht das, was Storytelling ausmacht. Storytelling macht dich greifbar, es macht dich nahbar, es erzeugt Emotionen und sorgt am Ende dafür, dass ich mit dir und mit deinem Unternehmen, mit deiner Brand, mit deiner Marke eine Connection aufbauen kann. Weißt du, du zeigst dich von deiner menschlichen Seite. Und da wir alle Menschen sind und halt genauso ticken, schau mal, wann hast denn du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin oder du auch, Silke, das letzte Mal mit einer Brand interagiert? Wann hast denn du mal mit irgendeiner Marke auf Social Media hin und her geschrieben? Also ich noch nie und ich glaube, ihr da draußen auch nicht. Deswegen, es geht darum, die menschliche Seite zu zeigen und das mit Geschichten aufzuladen und authentisch zu bleiben. Ihr müsst euch nichts aus der Nase ziehen. Dokumentiert das, was ihr eh macht und verpackt das in eine gute Geschichte. Das ist der Schlüssel.
Absolut. Und wenn man das schafft, und ich glaube, man muss es einfach nur ein bisschen üben, wenn wir da eingerostet sind und dieses Story-Mindset, so wie du es eben genannt hast, nicht haben, müssen wir es, glaube ich, einfach mal üben und diese Dinge so verpacken, dass es eine spannende Geschichte wird. Und dann wird es auch einfacher im Business, das anzuwenden und dann nach außen zu tragen. Jetzt weiß ich, du bist auch so ein kleiner Tool-Fan und liebst so Technologie im Hintergrund und suchst auch immer nach passender Technologie, die du wieder anwenden kannst bei dir oder die du auch als Empfehlung an deine Kursteilnehmer weitergeben kannst. Da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil du hast bestimmt ein paar Tipps für unsere Startups, was denn coole Tools sind, die man im Bereich Storytelling auch nutzen könnte.
Also wir hatten ja oder haben immer noch ein eigenes Tool, dailystorytelling.com. Bei Daily Storytelling war es so, du musst dir vorstellen, Silke, wir waren auf der Suche nach genau diesem Tool, das das Thema Storytelling mit künstlicher Intelligenz verbindet, vor dem Launch von ChatGPT. Das war, als GPT-3 gerade rauskam, also die dritte Version des Sprachmodells von OpenAI. Und haben dann noch mit der Entwicklung begonnen. Also haben ein Entwicklungsteam versammelt um uns herum. Es war wieder ein neues Startup. Das war eine Ausgründung von Geschichten, die verkaufen. Hatten ein Joint Venture mit einem super Unternehmen aus Köln, mit Freunden von uns auch, mit der Wahnsinn Design GmbH. Also machen super geile Projekte im App-Bereich, im Digitalbereich. Und haben dann so lustig zum Coden angefangen, was auch super funktioniert hat. Hatten dann relativ schnell den ersten Prototypen am Start. Und wir sind live gegangen. Und 2 Wochen später kam ChatGPT auf den Markt. Timing. Hast du?
Ja, absolut.
This timing was very bad, um es mal so zu sagen. Wir haben dann natürlich auch weitergemacht, noch 1,5 Jahre, und wir haben auch definitiv eine Daseinsberechtigung gehabt, weil wir es sehr einfach gemacht haben, Storytelling optimierten Content für Social Media zu produzieren, hauptsächlich für LinkedIn. Aber es war natürlich schwer, weil du musst dir vorstellen, wir haben natürlich mit den Daten von OpenAI gearbeitet, und am Ende des Tages mussten wir uns dann auch selbst eingestehen, es gibt ein besseres Tool, das das besser macht, von dem wir selbst auch leben. Also war der logische Schritt, die Firma zu liquidieren, leider. Aber es ist manchmal so, weißt du, du hast eine Idee, du baust ein geiles Produkt und dann ist es, das Timing passt nicht, die Marktverhältnisse passen nicht, whatever, irgendwas kann passieren, was nicht so geplant war, und du musst halt reagieren. Und die Reaktion war halt genau eben das jetzt. Deswegen gäbe es das noch, wäre das meine Empfehlung. Aber um es ganz kurz zu machen, die Welt hat sich schnell weitergedreht und ChatGPT ist dein bester Assistent, den du dir ins Boot holen kannst. $420 im Monat hast du da, eine wahnsinnig geile Arbeitskraft, die dir einfach hilft. Es geht nur darum, ChatGPT perfekt zu füttern. Das ist das Allerwichtigste. Die Datengrundlage muss stimmen. Das bedeutet, du machst einen kompletten Upload des Knowledge, das du hast, in ChatGPT rein. Alles. Erstell ein Projekt. Du kannst dir Projekte erstellen bei ChatGPT. Und da lädst du alles hoch. Also, keine Ahnung. Alle Informationen zu deiner Company, zu deiner Zielgruppe, zu deinem bisherigen Marketing, zu deinen Channels, zu deiner Website. Alles. Und dann fütterst du es natürlich noch mit den richtigen Informationen, was du möchtest. Jetzt für den Bereich Storytelling zum Beispiel. Würde sich zum Beispiel anbieten, dass du sagst, lese all die Blogbeiträge auf geschichtendieverkaufen.de/blog, lerne, wie Storytelling wirklich funktioniert, und helfe mir in Zukunft mit diesem Wissen bei der Entwicklung von Social Media Posts, Newsletter, bla 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 bla. Also, um es kurz zu fassen, ChatGPT, wahnsinnig geiles Tool, das immer dafür da ist, eine Grundlage zu schaffen. Ich würde es nicht dafür benutzen, was zu generieren und das dann 1:1 so zu nutzen. Das ist wie im Schnitt, im Filmschnitt. Du hast einen Rohschnitt, eine Rohfassung, und die machst du perfekt mit deinem eigenen Style. Du schneidest noch. Und genauso nutzt du das auch. Dann hast du eine wahnsinnige Zeitersparnis. Hilft einfach. Also ich glaube, ich habe am Tag mit ChatGPT wahrscheinlich 30 bis 50 Chats. Locker. Alles. Zu allen Themen. Nicht nur jetzt so Themen, schreib mir irgend so einen Social Media Post, sondern strategisch. Ich setze ChatGPT volle Granate strategisch ein. Ich challenge ChatGPT als Sparingspartner, wenn es ums Thema Pricing geht, Strategien, Plattformen, auch persönliche Themen, also wirklich auch so ein bisschen als Personal Coach, wo mich ChatGPT halt, weil mich ChatGPT mittlerweile sehr gut kennt, halt auch coachen kann im Sinne von Entscheidungen, die ich treffe oder treffen möchte, die bevorstehen. Also ich nutze es wirklich komplett, also schon fast in einer sehr exzessiven Art und Weise, aber weil es mir einfach extrem hilft und viel Arbeit abnimmt. Deswegen, das wäre tatsächlich, um es einfach zu halten, ich könnte jetzt noch ganz viele andere Tools nennen, aber die braucht es nicht, weil das ist wirklich das Universalwerkzeug, mit dem du arbeiten kannst. Jetzt kommt dann bald auch Sora nach Deutschland, wo du Videos produzieren kannst. Das ist halt der Oberhammer. Ich habe mich da mit einem kleinen Hack schon reingehackt sozusagen. Also ich erzähle ihn euch auch gerne, ist auch gar nicht so schwer. Wenn ihr schon einen ChatGPT-Account habt, einen Pro-Account, kostet $20 im Monat, dann kannst du einfach über einen VPN-Server auf die Sora-Website gehen und dir, wenn du Glück hast, einen Account erstellen, weil das ist nicht immer offen, da muss man ein paar Mal probieren. Aber wenn du dann reinkommst, kannst du Sora schon nutzen von Deutschland aus und kannst halt auch Videos erstellen mit einfachen Textprompts, was halt der Hammer ist. Also wirklich, die Qualität ist crazy. Ist alles noch so ein bisschen Spielerei, aber dem gibt man jetzt noch so 6 Monate, dann hat man da echt nochmal sowas, wo man richtig coolen Bewegtbild-Content produzieren kann. Einfach auch als B-Roll zu dem eigenen Content, den man produziert.
Absolut. Also dann wird es, glaube ich, wirklich sehr umfassend. Also jetzt ist es sehr textbasiert und ich glaube, die Videos und Fotos hängen noch so ein bisschen hinterher. Also man sieht zumindest immer, was generiert ist. Aber dann, wenn das wirklich so weit ist, dass wir da die Videos auch noch generieren können, und zwar in einer Qualität, dass man es kaum erkennt, dann wird das natürlich ein wahnsinnig mächtiges Tool.
Kleiner Hack noch, Silke, bevor wir weiter starten, weil es für Startups wirklich ein super, super Thema ist. Das Wichtigste, und das ist auch der Basisbaustein bei Geschichten, die verkaufen, ist, eine eigene Langform zu haben. Du erinnerst dich, Silke. Die eigene Langform kann vieles sein. Es kann ein Videopodcast sein, es kann ein Videoformat auf YouTube sein. Das können ganz viele Dinge sein. Wir empfehlen immer einen Videopodcast, weil du die Audiospur hast und die Videospur. Und das Geile ist jetzt natürlich, wenn du ChatGPT dafür auch noch nutzt, bedeutet, du nimmst die Audiospur jetzt von deinem neuesten Content-Piece. Daraus machst du ein Transkript und dieses Transkript verwendest du für einen sehr umfangreichen SEO-optimierten und Storytelling-optimierten Blogbeitrag für deinen Blog, um nämlich dieses erstellte Content-Piece noch ganz lange als Evergreen-Content nutzen zu können, um Traffic zu generieren, SEO-Traffic von Google-Suchanfragen auf deinen Blog. Das empfehle ich euch. Deswegen, die Basis ist immer die eigene lange Form.
Die Content-Marketing-Maschine, die ihr da ganz immer... Genau. proklamiert habe. Das war auch wirklich, das ist tatsächlich der Keypunkt, um nicht mehr nur Content zu erstellen, weil das ist ja das Herausfordernde. Wie bekommt man das in der Zeit unter, die man hat, dass man daraus Content erstellt, der so umfangreich ist, dass man wirklich alle erreicht und über alle Kanäle das bespielen kann? Und das war ja mal eure Empfehlung, die Langform zu haben, dann kleine Pieces draus zu machen und das dann zu verteilen. Ist viel einfacher und man nimmt nur einmal was auf und hat dann gleich für viele Kanäle etwas.
Total. Vor allem jetzt, wenn ich halt an eure Zielgruppe und die Zuhörer und Zuhörerinnen hier denke, ist es halt etwas, es kostet euch nichts. Ein bisschen Equipment, aber echt überschaubar. Aber ihr habt hier wirklich die Chance, komplett mit einer Produktion die Woche alles wirklich zu leveragen für euch, sei es Top-of-Funnel, Awareness aufzubauen, eben mit den aus der Langform herausgeschnittenen 9:16 Video-Pieces, mit den Kurzvideos, mit den Reels für TikTok, für LinkedIn, für Instagram, für Facebook Reels, für YouTube Shorts, für alles, um das erste Mal auf euch aufmerksam zu machen, weil ihr gerade ein geiles Thema habt. Dann wird jemand aufmerksam, kommt Middle of Funnel und da ist dann der Podcast oder euer Videopodcast oder die Langform auf YouTube, whatever. Da wird Vertrauen aufgebaut. Da begleiten euch die Leute, die Zuhörer und Zuhörerinnen erstmal eine Weile, bis sie dann Bottom of Funnel kommen und eine Entscheidung treffen, ein Produkt bei euch im Shop zu kaufen, einen Discovery Call zu buchen, ein Beratungsgespräch zu buchen, whatever. Aber das in aller Kürze ist das System für euch, mit dem ihr für 0 Euro, außer halt ein Mikrofon und halt ein paar andere Tools noch, produzieren könnt und euren eigenen Brand, euren eigenen Personal Brand oder den Company Brand nach vorne bringt, in die Sichtbarkeit bekommt und im besten Falle dann noch Kunden generiert. Und das alles mit der Hilfe von Content.
Ja, und das funktioniert ja auch für Dienstleistungen, für alle Art von Dienstleistungen, aber auch alle Art von Produkten überhaupt. Man muss nur seine eigene Langform finden und das dann runterbrechen. Am Anfang habe ich gedacht, Podcast wäre nicht mein Medium. Hier sitzen wir hier und ich mache doch einen Podcast.
Ja, wie cool ist das denn? Aber das Schöne ist ja auch, weißt du, genau das machen wir bei Geschichten, die verkaufen. Das ist ja genau das. Du warst ja schon bei uns, du hast es ja schon miterlebt, aber genau dieses System, dieses Schritt-für-Schritt-System, das geben wir in die Hand, damit du dieses Mindset, nicht nur das Story-Mindset, sondern auch das Content-Mindset, das Produktions-Mindset, alles drumherum adaptierst, damit es in deinen Flow geht, damit das sich nicht mehr wie ein Riesenaufwand für dich anfühlt, sondern Vereinfachung. Was zum Storytelling spricht man ganz oft auch von Simplifizieren, also es zu vereinfachen, Dinge rauszuschmeißen, die es kompliziert machen. Die wollen wir alle gar nicht, weil komplizierte Dinge versteht kein Mensch draußen, will sich keiner mit beschäftigen. Die Aufmerksamkeitsspanne ist immens klein, deswegen wir müssen es einfach machen. In der Einfachheit liegt einfach die Genialität dann auch am Ende, aber das ist auch das Schwierigste, Content zu produzieren, der sich sehr leicht und einfach anfühlt, aber sehr deep ist und voll auf deine Themen einzahlt. Deswegen alles, was ihr in Zukunft machen solltet, egal was, ob es jetzt ein Social Media Post ist, ob es eine Langform ist, whatever, es muss immer auf eure Brand einzahlen, immer rückführen auf euer Mothership, also auf euer Unternehmen. Wenn ihr jetzt als Personal Brand da draußen unterwegs seid, irgendwie auf LinkedIn postet, was ich euch auch immer empfehlen würde, nicht als Company Account zu posten, sondern immer als Personal Brand. Mehr Reichweite, mehr Interaktion, Mensch-zu-Mensch-Kommunikation. Und das Unternehmen ist einfach nur der Trust-Faktor im Background, weil ihr halt eine GmbH zum Beispiel halt im Background habt oder ein Unternehmen, wo man einfach dann den Haken dran machen kann. Aber so könnt ihr halt das Thema Content für euch perfekt nutzen und halt für quasi sehr wenig Euros und Aufwand Reichweiten aufbauen und am Ende halt auch Sales generieren.
Du hast es eben gerade im Nebensatz gesagt, der Fokus, das ist, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt. Das hatten wir auch schon mehrfach in Folgen hier im Podcast, dass man den Fokus für sich finden muss. Wo bin ich wirklich unterwegs? Was möchte ich nach außen tragen? Wir haben es, ich glaube, im letzten Podcast als Eisberg beschrieben. Also man muss erstmal ganz viel Grundlagenarbeit machen. Was ist mein Business? Wir machen alle relativ erklärungsbedürftiges Business. Nichts ist mehr super einfach, außer vielleicht der Arzt, der Jurist, wo sofort jeder weiß, ah ja, das macht er. Aber wenn du als Einzelunternehmer oder auch als kleines Startup mit einer Technologie loslegst, musst du es erstmal groß beschreiben und dann für dich klein machen, die Spitze rausarbeiten, wo ist dein Fokus, wo ist deine Zielgruppe, wen spreche ich jetzt wirklich an und vielleicht auch das Verkleinern von dem, was du glaubst zu können und dich wirklich fokussieren. Ich weiß, ihr habt da ein Beispiel immer aus Geschichten, die verkaufen. Ich erinnere mich an einen Teilnehmer aus Oberösterreich. Ich habe leider seinen Namen nicht mehr parat, der Beratung, Agenturberatung macht, nur für familienorientierte Unternehmen. Ja, genau, der Arno. In Oberösterreich. Also natürlich kann der viel mehr im Agenturbusiness, aber er hat sich halt ausgesucht, ich spreche die Sprache, ich mag die familiengeführten Unternehmen und deshalb berate ich nur die und alle, die hier im Umkreis sind, weil ich kann auch mal vorbeifahren. Und das finde ich auch eine coole Sache, aber sich dazu fokussieren und das zu trauen, ich gehe wirklich nur auf diese Zielgruppe los und dann eben mit dieser einen Story oder mit der wichtigen Story, dürfen ja ruhig mehrere Stories sein, aber die immer wieder auf den gleichen Punkt hinzielt, das ist, glaube ich, extrem wichtig.
Mhm. Es macht erstmal Angst, weil man sich natürlich denkt, oh Gott, ich verliere jetzt hier irgendwie Möglichkeiten, weil ich meine Zielgruppe enger mache. Aber es fällt dir enorm viel leichter in der Produktion von Inhalten und in der Ansprache, weil du dort genau weißt, wen du am Ende ansprichst, was die Painpoints sind, die Herausforderungen, Einwände auch mögliche. Du weißt es einfach genau und du kannst dich später immer noch weiter öffnen. Aber also ausgehend von deiner eigenen Story, das ist ja auch immer das Erste, was wir über Geschichten, die verkaufen, machen, die eigene Story zu definieren, die halt dich ausmacht. Warum bist du diese Reise angetreten? Was ist deine Heldenreise mit diesem Projekt, mit diesem Unternehmen? Daraus leitet sich dann auch die Positionierung ab, die dann natürlich auch eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Und daraus bauen wir dann ein Format, ein Content-Format, mit dem du rausgehst, damit du genau diese Zielgruppe erreichst. Und später kannst du dich immer noch weiter öffnen. Aber erstmal ist es wichtig, genau die zu erreichen.
Ich glaube, das waren auch alle, die ich bisher bei euch erlebt habe, die den Kurs gemacht haben und erfolgreich waren, hatten genau das getan. Das ist mir bei einer Veranstaltung bei euch mal bewusst geworden. Da haben sich mehrere vorgestellt, die Goldene Feder, das habt ihr einmal im Jahr, wo alle Teilnehmer mal zusammenkommen. Und da haben sich viele Unternehmer präsentiert mit ihrer Story. Und die, die wirklich erfolgreich waren, waren genau die, die auch so fokussiert waren. Das war für mich so ein Klickmoment, wo ich dachte, oh, ich muss, glaube ich, an meinem Fokus nochmal arbeiten und das nochmal runterbrechen auf die eine spitze Ansprache einer Zielgruppe. Ja, super. Vielen herzlichen Dank, Bernie. Das war super informativ. Du hast uns total viele tolle Tipps gegeben für Gründer in allen Branchen und in allen Größen. Ich glaube, das kann man wirklich anwenden für alle Unternehmensgrößen. Das ist nichts, was nur große Unternehmen können. Jeder kann das anwenden. Und ja, vielen Dank für deinen ganzen Input.
Ja, du, sehr gerne. Was ja auch wirklich cool ist, wir haben schon sehr viele Startups auch begleiten dürfen bei Geschichten, die verkaufen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, eine Exist-Förderung zu beantragen für eine Weiterbildung, da habt ihr ein gewisses Budget. Dafür sind wir sozusagen zertifiziert, freigeschalten, wie auch immer man senden möchte. Also kommt gerne auf mich zu. Wenn ihr die Möglichkeit habt, mit Exist zusammenzuarbeiten, dann können wir mal sprechen, wie wir euch da unterstützen können.
Wunderbar. Ich verlinke natürlich deinen Kontakt auch in den Shownotes, sodass man das auch nachlesen kann und auch mal euren Content anschauen könnt. Insbesondere den Podcast kann ich empfehlen. Weißt du, bei welcher Folge ihr gerade seid?
Ja, tatsächlich, weil ich habe am Samstag eine Solo-Folge aufgenommen, was auch eine echt, die ist komplett eskaliert. Ich wollte eigentlich so 15 Minuten, dann ist sie 51 Minuten geworden, weil es ein kompletter Deep Dive zu den Social-Media-Plattformen 2025 ist, welche am Ende wirklich dir Kunden bringen. Und da gehe ich wirklich auf alle ein, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn etc. pp. Wirklich eine sehr tiefe Analyse und das ist, glaube ich, Folge 368.
Das stimmt, ich habe es auch nochmal nachgeschaut. Ja. Also es ist auf jeden Fall genug Content von euch da.
Also ein bisschen Holz da, ja.
Um mal nachzuhören. Eine Frage hätte ich tatsächlich noch, einen letzten Tipp vielleicht. Was müssen wir 2025 im Content-Marketing beachten? Was ist da der neueste Trend und auf was sollten wir uns da stürzen?
Ja, haben wir auch eine Podcast-Episode dazu gemacht. Die könnt ihr euch gerne anhören. Ich glaube, es war Folge 300, irgendwas 50. Also die Trends im Storytelling für 2025. Und da sind wir wirklich detailliert drauf eingegangen. Aber was sehr gut funktioniert und was jetzt auch für die Zielgruppe hier deine Zuhörer und Zuhörerinnen ist einfach dieses gründerorientierte Storytelling. Bedeutet diese Founder-led Stories, sagt man in den USA. Der Gründer steht im Vordergrund und zeigt die Gründungsgeschichte, begleitet komplett den Aufbau des Unternehmens aus einer Perspektive, an der ich teilnehmen kann. Gute Geschichten raustragen, einfach das Smartphone in die Hand nehmen, let's go. Podcast aufnehmen, Videos aufnehmen, Social Content aufnehmen zu eurer Reise, wie ihr dieses Baby, das ihr gerade aufbaut, baut. Das ist mega. Das ist eine Story, die funktioniert immer. Die funktioniert wunderbar. Da bindet ihr toll Menschen an euch und an eure Marke. Nicht nur an den Personal Brand, sondern auch das natürlich, was ihr da so baut. Das ist eine tolle Opportunity für euch, um das zu nutzen, wirklich den Gründerfokus nach draußen zu stellen, ins Schaufenster zu stellen und aktiv zu sein.
Super, du hast meine To-Do-Liste gefüllt für dieses Jahr. Vielen herzlichen Dank, schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, wir können dich ganz bald begrüßen, hier auch mal im Gründwerk als Speaker. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, hoffentlich bis ganz bald.
Total gern. Ciao.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Gründwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.